Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster in der Tiefe. Und Gott sprach: Es werde Licht.
Mai 1980. Die öffentliche Rekrutenvereidigung im Bremer Weserstadion mündet in heftigen Krawallen. Für viele das magische Geburtsdatum der Autonomen. Warum wurden und werden Häuser besetzt?
Wie fühlst du dich beim Werfen eines Mollys?
Gab es die Globalisierungsbewegung schon 1988?
Waren die 90er verwirrt?
Gibt es heute überhaupt noch Autonome?
Wie soll's weitergehen?
Keine Szenebroschüre, keine Diplomarbeit, sondern der Versuch, der kollektiven Geschichtsarbeit auf die Sprünge zu helfen.
Autonome in Bewegung. Der 27. Teil.
Und letzte Teil vor der Sommerpause. In der letzten Sendung haben wir ja mit dem Kapitel und die nächsten 23 Jahre angefangen und davon gibt es jetzt den zweiten Teil.
Wir hören jetzt die Resümees von zwei der fünf Autoren des Buches. Die ersten drei Resümees waren in der letzten Sendung und heute kommen dann noch die fehlenden beiden Resümees. Und das bildet den Abschluss des ursprünglichen Buches Autonome in Bewegung. Aber es gibt ja eine Neuauflage, deswegen ist das heute nicht die letzte Sendung zu dem Buch, aber die letzte Sendung zu dem alten, ursprünglichen Teil. 4. Macht zersetzen. Rückblickend will ich anhand von zwei Bewegungszyklen und einer Kampagne ohne Bewegung ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Die Autonomen haben sich fast nie, Ausnahme IWF, Nolympic, zeitweise in der Hafenstraße, um die Entwicklung der Bewegung, um strategische Fragen gekümmert, sondern sind dann zur Teilbereichsbewegung geworden, wenn sie, wie der Fisch im Wasser schwimmen oder anders gesagt, sich ins gemachte Bett legen konnten. Siehe Hausbesetzerbewegung, Anti-AKW, Startbahn-Bürgerinitiativbewegung. Wobei sie dann immer ein sehr instrumentelles Verhältnis zu den ReformerInnen an den Tag legten. Zudem entwickelten sie wenig politisches Gespür für die weitere und breitere Entwicklung der Massenbewegung und nahmen nur in Ausnahmefällen die persönliche Entwicklung, die Sprünge und Brüche bei den einzelnen Bürgers wahr. Das subjektive Avantgarde-Denken war gar nicht so weit entfernt von den K-Gruppen. Eine Stärke der Autonomen war und ist das Wechselspiel zwischen militanter und gewaltloser Aktion. Besonders dann, wenn die Autonomen dabei unberechenbar für den Gegner, nicht für den Bündnispartner, die BIs und die Reformer, blieben. Die Stringenz, die Unbeugsamkeit und Kompromisslosigkeit im Kampf gegen die Staatsmacht, die sich in militanten Aktionen manifestierte, besaß sehr häufig eine große Anziehungskraft für Außenstehende. Die Frage, welche Bedeutung das militante Agieren der Autonomen in den Teilbereichsbewegungen hatte, ob die Militanz dazu beitrug, die Widersprüche erfolgreich zuzuspitzen, ist schwer zu beantworten. Relativ einfach fällt die Antwort in Bezug auf die Medien aus. Die Gleichung "Ohne Krawall keine Schlagzeile" galt in den meisten Fällen. Häufig reichte ja schon die Androhung von gewaltsamer Intervention, wie in der Anti-IWF-Kampagne, aus, um für Gehör in den Medien zu sorgen. In der Rückschau sind sich in der Anti-AKW-Bewegung beide Fraktionen, die gewaltfreien wie die militanten Bauzaunkämpfer, einig, dass nur beide Aktionsformen zusammen zum politischen Erfolg beigetragen haben. Dies gilt meines Erachtens auch für die Anti-IWF-Kampagne in West-Berlin. Weitaus schwieriger ist zu beantworten, inwieweit die Aktionen militanter autonomer Gruppen die Widersprüche zugespitzt haben und eine politische Bewegung vorangetrieben haben. An dieser Stelle müsste ich sehr ins Detail gehen, was ich hier nur punktuell machen kann. Deshalb nur ein paar Beispiele. Das Abfackeln von Baumaschinen von Firmen, die am Bau der Startbahn beteiligt waren, traf bei den Bürgerinitiativen öffentlich auf keine Zustimmung. In der Bewegung und innerhalb der BI hat es aber die Debatte um die wirtschaftspolitische Dimension und um die Systemfrage sehr wohl befördert. Insofern war dies eine erfolgreiche Intervention. Ähnlich in der IWF-Kampagne, in der mehrmals sowohl Filialen der Banken wie Autos von deutschen Weltkonzernen angegriffen wurden. Dadurch kamen die Verstrickungen der deutschen Konzerne in den Weltmarkt noch stärker, auch unter den Reformern, zur Sprache. Politisch weitgehend folgenlos war dagegen der militante Kampf von autonomen Gruppen gegen die Baufirmen der Berliner Oberbaumbrücke Anfang der 90er Jahre. Die kleine Bewegung gegen die Oberbaumbrücke konnte daraus keinen politischen Nutzen ziehen. Wiederum etwas anders stellte sich das in der Nolympic-Bewegung dar. Kennzeichnend für diese Bewegung war das spielerische Zusammenwirken zwischen einer relativ niedrigschwelligen Volkssportbewegung und der kleinen Öffentlichkeitsgruppe von AktivistInnen aus der PDS über Grüne bis zum AOK. Hier war die militante Aktion tatsächlich einmal der integrale Bestandteil einer Kampagne, die von Reformern und Autonomen organisiert wurde. Ende der 90er Jahre wurde in einigen Papieren von autonomen Gruppen als Begründung für die Legitimität von militanten Aktionen angeführt, damit könne die radikale Linke politische Schweinereien der Herrschenden verhindern. Na klar, Weiterstadt wird hier gerne angeführt, aber die RAF spielte in einer anderen Liga. Beziehungsweise militante Aktionen könnten manchmal auch die Wirkung von politischen Bewegungen ersetzen. Als Argument wird dafür gerne auch die militante Aktionsreihe der Roten Zora gegen den Adler Textilkonzern angeführt. Ich denke, das ist schlicht und einfach die Ausnahme von der Regel. Meiner Meinung nach kann keine noch so gut gelungene militante Aktion eine politische Bewegung ersetzen. Siehe die erfolglosen Anschläge auf die Treuhand 1992-93. Wenn immer noch gilt, dass es den Linksradikalen um die Eroberung der Herzen und Köpfe der Menschen geht, kann Militanz nur das Salz in der Suppe sein, aber nicht die Suppe. Wo stehe ich heute? Genauso wenig wie die bürgerliche Politik eine Alternative zur derzeit herrschenden Politik formulieren kann, gelingt es den Autonomen und anderen Linksradikalen, alternative Handlungsperspektiven aufzuzeigen. Besonders in Deutschland nicht. In Südeuropa ist die Antiglobalisierungsbewegung wesentlich stärker und in der bürgerlichen Öffentlichkeit präsenter. Aber ich will an dieser Stelle nicht wehmütig über die Grenzen schauen. Wir befinden uns einfach seit ein paar Jahren in einem Wellental. Vor 15 Jahren schauten fast alle Linksradikalen aus Süd- und Westeuropa neidvoll auf uns. Heute ist es eben mal umgekehrt. Die Autonomen sollten sich mehr darauf konzentrieren, in die bestehenden kleinen Bewegungsansätze wie die Anti-Castor-Kampagne und Anti-Globalisierungsbewegung politisch zu intervenieren, sich das genau anschauen, zuhören und das Ganze langsam hin zu einer wirklichen Systemopposition verändern. Der Weg dahin ist verdammt lang, aber in Versuch allemal wert. Ich selbst konzentriere mich heute auf weniger Politikfelder. Zuvorderst ist es die Gen- und Biotechnologie, wo ich in einer sehr angenehmen Gruppe im Berliner Umland mitarbeite. Dann auf meine WG und nicht zuletzt kümmere ich mich ein wenig um die Realisierung von Alternativen im Umgang mit Privateigentum. Hier kommen viele ehemalige Alternativis aus der Selbstverwaltungsszene, aber auch jüngere Linke zusammen, die Lust haben, sich auf neue Felder vorzuwagen, die eine andere Sicherheit als die des Geldes und des Privatvermögens versprechen. Jenseits von Besitz und Eigentum werden dabei Formen der kollektiven Sicherheit für Alter, Krankheit und Angst vor Wohnungslosigkeit entwickelt, die viel zu tun haben mit Vertrauen, wechselseitiger Hilfe und einer gemeinsamen Ökonomie in selbstentwickelten sozialen Sicherungssystemen. Ausblick. Was verbinde ich damit, autonomer zu sein? Die Anstöße für Debatten über eine sozialistische Utopie und reale Alternativen werden eher von außerhalb Deutschlands zu uns kommen. Teile der Antiglobalisierungsbewegung werden nicht zu einer neuen NGO mutieren, von diesen könnten solche Impulse kommen. Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden, ein paar Essentials können schon heute formuliert werden. Die Revolution ist ein länger anhaltender Prozess, konzentriert sich sehr lange überhaupt nicht auf die Machtfrage, eher erst im Reifestadium. Es geht vorrangig um die Zersetzung der Macht, um radikale, aber eben auch auf längere Sicht lebbare Systemopposition. Gesellschaftliche und/oder individuelle Veränderung ist anstrengend, macht aber auch Spaß. Die Freude am Experiment, das Ausprobieren von Neuem relativiert die Angst vor dem Scheitern. Schwach sein dürfen, ein Klima in unserem Mikrokosmos aufbauen, in dem wir Schwäche zeigen dürfen, ohne uns damit auf Dauer abzufinden. In unserem Arbeitsalltag, in unseren Berufsfeldern weder Versteck noch Kamikaze zu spielen. So weitestgehend wie möglich offen sein, Konflikte und Unrecht thematisieren. Zumindest so sozial und solidarisch zu sein, wie es in einer betrieblichen Gewerkschaftsbasisorganisation üblich ist. Politische Stärke ist eng an politisches Selbstbewusstsein gekoppelt. Keine Partei, kein Anführer kann das ersetzen. Wir akzeptieren Macht in unseren Politstrukturen nur vorübergehend, zweckgerichtet und jederzeit aufkündbar. Punktuelle, temporäre Avantgarde sein, aber auch sich zurücknehmen können. Rückzugsräume, Erholungsphasen in Kampagnen gleich mitorganisieren. Avantgarde sein führt sehr schnell zu einer arroganten Umgehensweise mit Andersdenkenden. Avantgarde und Arroganz sind häufig bedrohlich nahe beieinander. Und Arroganz ist eher ein Ausdruck von Schwäche, ja, ist die Schwäche der Autonomen. Die vermeintliche Überlegenheit des Wissens, der Sprache, der Politikform verhindert das gleichberechtigte Gespräch. Wenn wir nicht zuhören können, können wir auch niemanden überzeugen.
Und ein letztes Mal für euch Nachrichten aus dem letzten Jahrtausend.
1999, 16.01. Der Chef der PKK haut aus Italien ab. 9.02. Das ungarische Parlament sagt Ja zur NATO. 13.02. Nazis jagen MigrantInnen in Guben, ein Toter. 15.02. PKK-Chef von türkischen Diensten aus Kenia entführt. 17.02. Drei Kurden werden in Berlin beim Versuch, das israelische Konsulat zu besetzen, von Israelis erschossen. 23.02. Die Kosovo-Konferenz endet ohne Einigung. 9.03. Saarbrücken, Bombenanschlag auf Wehrmachtsausstellung. 11.03. BRD-Finanzminister tritt überraschend zurück. 12.03. Polen, Ungarn und Tschechien ab heute offizielle NATO-Mitgliedstaaten. 20.03. Serbische Kosovo-Offensive gegen albanische UCK-Miliz. 24.03. Erste NATO-Bomben fallen auf Jugoslawien. 7.05. Versehentlich bombardiert die NATO die chinesische Botschaft in Belgrad. 28.05. Ein Sudanese stirbt bei seiner Abschiebung, ihm war ein Motorradhelm im Flugzeug aufgesetzt worden. 9.06. Der Kosovo-Krieg endet mit einem Sieg der NATO. 29.06. Todesstrafe für PKK-Chef in der Türkei verhängt. 4.07. Der umstrittene Marsch der Loyalisten durch das nordirische Portadown wird von der Polizei gestoppt. 14.07. Kunzelmann stellt sich nach 1,5 Jahren Versteck. 5.08. PKK erklärt den bewaffneten Kampf für beendet. 19.08. 150.000 demonstrieren in Belgrad gegen Milosevic. 15.09. In Wien wird der ehemalige RAFler Horst Ludwig Mayer bei einem Schusswechsel mit den Bullen erschossen. Andrea Klump wird festgenommen. 12.10. In Pakistan wird der Präsident gestürzt. 17.10. In Minsk Randale gegen Staatenbund mit Russland. 21.10. Russischer Raketenangriff auf Grozny, 282 Tote. 27.10. Armenischer Präsident wird bei Anschlag getötet. 30.11. Schwere Randale bei der WTO-Konferenz in Seattle, der Ausnahmezustand wird verhängt. 17.12. Nach jahrelangen Verhandlungen werden von der BRD-Regierung und Wirtschaftsverbänden 10 Milliarden D-Mark Entschädigung für NS-ZwangsarbeiterInnen zugesagt. Viele Konzerne weigern sich, auch nur einen Pfennig zu zahlen.
Das waren nicht nur für Autonome wichtige Nachrichten aus dem Jahr 1999. Und jetzt geht es weiter mit dem letzten Resümee von einem Autor des Buches Autonome in Bewegung.
5. Nicht zum Klerus der Revolution werden. Erstens, wenn man lange kämpfen möchte, muss man die Sache persönlich nehmen. Mit Trotz, Stolz und Heimtücke sich selbst seine kleinen Siege organisieren. Wenn einen die BVG ankotzt, kann man ganz alleine immer mal wieder einen Fahrscheinautomaten verkleben und das immer wieder. Oder einen Sexshop. Oder einen Nazi. Natürlich wäre es nett, wenn jemand anderes dabei mitmachen würde, aber dass die anderen nicht mitmachen, ist kein Grund, untätig und frustriert zu sein. Zweitens, wir sind alle Individuen und kein Stand der Diskussion kann die moralischen Grundüberzeugungen des Einzelnen ersetzen. Drittens, das Konzept Autonomiebewegung ging nach hinten los. Auf einmal kommen all die, die mühselig und beladen sind, die FreundInnen der einfachen Lösungen, die wissen, welchen Schalter man drücken muss, damit alles gut wird, die alles dafür tun, damit auch der Letzte in der Szene ihrer Meinung ist, und zwar absolut. und kaum was dafür tun, dass ihre Idee irgendwo anders hin ausstrahlt. Erst überzeugt man die Autonomen und dann die ganze Welt. Ob es nun Feminismus, Anti-Antisemitismus, Antirassismus, Veganismus ist, die kämpfende Klasse oder die Partei der Arbeit Albaniens oder der Imperialismus. Viertens, statt autonomer Bewegung lieber autonome Innenbewegung und autonome Innenbewegungen. Man muss sich Bewegungen anschließen, auch wenn die nicht hundertprozentig auf Linie sind und in diesen seine Meinung sagen. Nicht missionieren, sondern als MitkämpferInnen mit auch anderen Ideen, nicht als Autonome, sondern als Individuen, sonst werden wir so unerträglich wie die REM, Ökolinks oder Linksruck. Fünftens, ich habe die Weisheit auch mit Löffeln gefressen. Ich weiß, dass der Staat an allem schuld ist und trotzdem muss das nicht auf allen Flugblättern stehen, muss nicht jeder, mit dem ich zu tun habe, dieser Meinung sein. Ich muss auch nicht zu jeder kommunistischen Veranstaltung gehen mit einem Schild, auf dem ich Stalin dafür danke, dass er so viele Kommunisten ermordet hat. Sechstens, wir brauchen keine Helden. Natürlich kann ich den Kampf von Frauen in Algerien, KurdInnen in der Türkei, TamilInnen in Sri Lanka, der politischen Gefangenen der PalästinenserInnen, der Zapatistas und so weiter unterstützen, weil ihr Kampf seine Berechtigung hat. Aber ich muss doch nicht alles toll finden, was sie machen und beleidigt sein, wenn sie Scheiße bauen. Siebtens, die Roten sind an allem schuld. Seit mindestens über 20 Jahren sind es die Roten, die am meisten nerven, ob sie nun antideutsche oder autonome Kommunisten sind. Sie träumen davon, endlich selbst im Panzer zu sitzen, finden es richtig, dass auch mal ein dreijähriges Kind für die gute Sache in die Luft fliegt, aber sind empört, wenn die andere Seite solche Taten verübt. Ob dieses dreijährige Kind 1945 in Dresden, 2002 in Tel Aviv oder Jenin zerfetzt wird, wer das getan oder angeordnet hat, hat eine Scheißaktion gemacht, egal wie viele Gründe das rechtfertigen mögen. Wer in der Geschichte oder in anderen Weltgegenden solche Dinge gut findet, wie soll ich dem trauen, solche Scheiße nicht auch hier und übermorgen zu machen? Achtens, auf die Inhalte ist geschissen. Ein Scherbenlied hat mehr davon als 10 Interims. Ich weiß nicht, was das Gejammer nach mehr Inhalten soll. Ich glaube, niemand hat das Parteiprogramm der FDP, das Kommunistische Manifest, die Lehren des Buddhismus und einen autonomen Reader gelesen und sich dann rein kopfmäßig dafür entschieden, autonomer zu werden, sondern wegen den Kumpels, dem Hass, der Moral oder dem Punk. Neuntens. Mangelnde politkulturelle Praxis in Verbindung mit Studium führen zur Verwirrung. Unter Praxis verstehe ich alles, was nicht Labern im eigenen Saft oder Schreiben ist. Zehntens. Die Vielfalt als Stärke nutzen. Viele Gruppen, Freundeskreise, Banden und Einzelne versuchen, was zu machen. Wenn sie gut sind, das richtige Thema zur rechten Zeit aufgetan haben, machen die anderen mit. Ist Erfahrungssache. IWF, Häuser, AKW, FOBO, Antifa, Olympia, Kubat etc. Es ist geil, wenn man sieht, dass auf einmal das ankommt, was man macht, dass der Stress sich gelohnt hat. Aber schön ist auch, wenn man einfach wo mitmacht bei Dingen, die man nicht so spannend fand und dann hagelt es Siege. Elftens. Wenn man seinen Arsch nicht mehr hochkriegt, so soll man das einfach so sagen und nicht 5000 Gründe dafür suchen, warum das, was läuft, es nicht bringt. So viel Mut sollte man aufbringen können. Das macht einem auch das später wieder dazustoßen einfacher. Zwölftens. Antifa ist anders. Antifa ist Pflicht. Bei der Antifa-Arbeit muss man auch mit diversen Ärschen zusammenarbeiten. Wir dürfen alle Kämpfe verlieren, diesen nicht. 13. Spaß muss sein, Spaß ist Anarchie. Wenn dir deine politische Tätigkeit keinen Spaß macht, dann ist sie falsch. Dann hör sofort auf, mach was anderes. Lass uns nicht zum Klerus der Revolution werden. Wir wollen schließlich noch, bis wir 90 sind, lustvoll revoltieren. Für immer Punk, das will ich sein. Und deshalb, wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie. 14. Ob ich mit meiner Israel-Fahne zu einer Palästina-Demo gehe oder mich mit einer PFLP-Fahne zu einem Pro-Israel-Abend der Bahamas einfinde, was auch immer passiert, nicht winseln. Wenn ich eine Fraktion so widerlich finde, dass ich Leute aus Kneipen rauswerfe, nicht heulen, nachdem ich der Person alleine begegnet bin. Wenn ich einen Knüppel in die Hand nehme und jemand aus dem Haus werfe, wird er mir das heimzahlen wollen. Wenn wir gegen den Staat vorgehen, kriegen wir manchmal aufs Maul oder fahren ein. Dann können wir wütend und traurig sein, Angst haben, aber doch bitte nicht so anklagend wehleidig, also Haltung bewahren. 15. Die Logik des Geldes beherrscht die ganze Welt. Damit das so bleibt, hat sich der Kapitalismus eine mächtige Armee gebaut. Der größte Teil davon heißt zurzeit US-Armee. Dieses Instrument wird jedes revolutionäre oder anders gefährlich abweichende Verhalten aus humanitär-moralischen Gründen bekämpfen. Was immer sie sagen, man darf sich nicht mental zu ihnen in den Panzer setzen. Auch in den nächsten 100 Jahren gilt die Parole: keinen Mann und keinen Pfennig für dieses System, auch wenn der Pfennig Cent, der Mann Cyborg und das System Wertegemeinschaft heißen sollte.
Schönes Ende, aber wir gucken auch schon ein bisschen voran, also eigentlich auch wieder zurück. Jetzt kommt noch der Rückblick der Autoren, dass die so zur Neuauflage geschrieben haben.
Rückblick. Autonome in Bewegung erschien nach langem Produktionsprozess im Frühling 2003. Wir hatten einiges an Zeit damit verbracht, es hatte Kraft gekostet, aber wir waren alle mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Während des Produktionsprozesses hatten wir auf Konspirativität keinerlei Wert gelegt. Ein eher unwesentlicher Grund war, dass damals für die meisten von uns digitale Kommunikation noch relativ neu war. Die ersten E-Mails werden die meisten von uns wohl um die Jahrtausendwende oder kurz davor verfasst haben. Wir wussten, dass E-Mails überwacht werden können, wir wussten auch von der Existenz von PGP, haben es aber nicht verwendet. Anfangs diskutierten wir sogar, ob wir unsere Namen ganz normal als Autoren auf das Cover oder zumindest irgendwo im Innern des Buches auftauchen lassen sollten. Das haben wir verworfen, weil wir es im Ergebnis relativ uninteressant fanden, ob nun wir oder Ernie und Bert das Buch geschrieben hatten, und an irgendeiner Art von Szeneprominenz hatten wir kein Interesse. Wir hatten aber von Anfang an vor, Lesungen in möglichst vielen Städten mit lokalen Gruppen zu veranstalten und dort natürlich auch unser Gesicht zu zeigen. Mögliche Verkleidungen oder ähnliches hätten wir albern gefunden. Daher war uns während der Produktion auch an irgendeiner Geheimhaltung nicht gelegen. Viele GenossInnen wussten zudem von unserem Projekt. Wir haben auch einige angesprochen für Gastbeiträge, kurz, das Ganze war kein Geheimnis. Das vermutete Interesse von Staats- und Verfassungsschutz nahmen wir in Kauf, es hat uns nicht weiter interessiert. Dennoch wäre es natürlich richtig und besser gewesen, unsere interne Kommunikation per E-Mail mit PGP zu verschlüsseln. Von 2003 bis 2006 machten wir in wechselnder Autorenbesetzung in gut 20 Städten Lesungen in den lokalen Zentren. Meistens kamen recht viele interessierte Leute zusammen und es ergaben sich auch immer wieder interessante Diskussionen. Lokale Erfahrungen wurden mit einzelnen Artikeln aus dem Buch gespiegelt und verglichen, viele Fragen gestellt und natürlich auch Kritik geübt. Wir waren mit der Resonanz und auch den verkauften Exemplaren ganz zufrieden. Auch gab es nach 2003, eventuell von unserem Beitrag animiert, weitere Publikationen von AktivistInnen zu vielerlei Kämpfen aus dem linksradikalen Spektrum. Startbahngeschichte, autonome Antifa Norddeutschland, weiteres vom Häuserkampf und vieles mehr wurde publiziert und trägt dazu bei, dass die Kämpfe nicht vergessen werden, weiter präsent bleiben und eventuell nicht alle Fehler immer wieder neu gemacht werden. Juppaidi, Juppaida, Hausdurchsuchung, Razzia. Im Mai 2007 bereiteten sich breite Kreise auf den Protest und auch den Widerstand gegen den anstehenden G8-Gipfel in Heiligendamm vor. Wie vor solchen Highlights fast schon üblich, musste auch mit einem Repressionsschlag gerechnet werden. Irgendein als Abschreckung dienendes, hochgejazztes Ermittlungsverfahren mitsamt einer ordentlichen Durchsuchungswelle, um Unsicherheit, Zweifel und Desorientierung zu verbreiten. Normalerweise kommen sie ja immer dienstags, wie wir es in unserem Buch beschrieben hatten. Möglicherweise aus diesem Grund wurde deshalb diesmal ausnahmsweise ein Mittwoch gewählt, um diversen Leuten ungewünschten Besuch auf den Hals zu hetzen. Es kam, wie es kommen musste. Am 9. Mai 2007 wurden gegen 8 Uhr morgens ca. 22 Personen und 40 Objekte heimgesucht, das volle Programm. Hunderte von Bullen, BKA über Staatsschutz bis zu lokalen Schlägern in Uniform, flankiert von BAW-Schergen, fielen ein. Bei den einen wurde gleich die Tür eingerammt, bei den anderen halbwegs höflich geklingelt. Zwei Ermittlungskomplexe standen auf einmal im Rampenlicht. Zum einen wurde bei angeblich verdächtigen potenziellen oder mutmaßlichen Mitgliedern der militanten Gruppe MG geratzt. Zumindest die intelligente und nicht mit Scheuklappen versehene Fraktion von BKA-BAW dürfte zu diesem Zeitpunkt selbst nicht mehr an die angebliche MG-Mitgliedschaft der GenossInnen von Libertad geglaubt haben. Aber per Hausdurchsuchung einfallen wollte man dort offensichtlich trotzdem. Libertad war eine langjährig existierende Gruppe, welche sich vornehmlich um politische Gefangene kümmerte. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war das Ganze auch eher eine Inszenierung, um die wahren Verdächtigen aufzuscheuchen und zu Reaktionen zu provozieren. Diese wurden an diesem Tag fürsorglich observiert und taten den Bullen auch den Gefallen, sich zu treffen, was zur Identifizierung einer weiteren Person führte. Zum anderen wurden 12 Brandanschläge mit G8-Bezug in einen Topf geworfen und einer angeblich extra hierzu gebildeten terroristischen Vereinigung mit Führungskader und allem Pipapo gemäß § 129a zugerechnet. Hier wurde den 5 Autoren des Buches eine zentrale Rolle angedichtet. Das G8-Verfahren, also die 12 Anschläge mit insgesamt 18 Beschuldigten, war eher ein Lacher denn eine ernsthafte Bedrohung. Sie hatten nichts in der Hand und dementsprechend armselig waren die Durchsuchungsbeschlüsse. Diese trugen zwar die Unterschrift eines Ermittlungsrichters beim BGH, der aber die Akten entweder nicht gelesen hatte oder von seinem juristischen Metier wenig bis nichts verstand. Dementsprechend wurde auch niemand festgenommen oder gar einem Haftrichter vorgeführt. Dennoch waren die Durchsuchungen natürlich alles andere als angenehm und es hatte sich schon so manche Genossin, Genosse hinter Gittern wiedergefunden, ohne auch nur das Geringste mit den erhobenen Vorwürfen zu tun gehabt zu haben. Zentrales Beweismittel in ihrem Staatsschutzkonstrukt war, Mensch glaubt es oder auch nicht, das Buch Autonome in Bewegung. Hier hätte es geradezu eindeutige Geständnisse der Autoren hinsichtlich ihrer persönlichen Teilnahme an militanten Anschlägen gegeben. Stimmte natürlich nicht, machte aber auch nichts. Und wer schon 1988 militant gegen den IWF agiert hatte, der hat dies im Vorfeld des G8-Gipfels 2007 natürlich auch getan. Gegen solch zwingende Logik lässt sich nur schwer etwas einwenden. Die Akten wurden relativ schnell zur Verfügung gestellt und Mensch kam aus dem Staunen kaum noch heraus. Was alles verdächtig war und wie schnell einige zum Mitglied einer § 129a-Vereinigung befördert wurden, war atemberaubend. Zum Beispiel deutet eine Einladung zum Abendessen und die umstandslose Annahme derselben auf was hin? Hunger? Ein Abend unter Freunden? Gläschen Wein? Alles falsch. Nichts anderes als ein konspiratives Treffen muss hier stattgefunden haben, so die unbestechliche Logik des BKA. Hinweise am Telefon, dass man sich gegen den G8-Gipfel zu engagieren gedenkt? Nichts anderes als ein quasi Geständnis der Verabredung zu Anschlägen. Wer einen kennt, der wegen solch hanebüchener Gedankengänge bereits zum Mitglied oder gar Führungskader befördert wurde, ist natürlich selbst Mitglied, wenn er halbwegs links denkt oder sich gar in die Richtung äußert. Kurz vor den Durchsuchungen gab es noch eine Fülle solcher Beförderungen, einzig und allein durch eine Kontaktschuld zu bereits anderen Beschuldigten begründet. Beim Wühlen durch die Akten konnte man ernsthaft auf die Frage kommen, wie diese Behörde, immerhin die finanziell, logistisch und personell mit Abstand am besten ausgestattete Ermittlungsbehörde dieses Landes, jemals überhaupt Schuldige ermitteln könnte. Mit einem wahnsinnigen Aufwand an Manpower, Technik und so weiter werden Ressourcen verschwendet und Männer und Frauen über Jahre hinweg in allen Bereichen überwacht, die erkennbar nichts mit den Tatvorwürfen zu tun hatten. Nun gut, es geht nicht um Qualitätsmanagement und die Forderung nach effektiverer Polizeiarbeit, aber ein wenig bestürzt darf Mensch wohl sein ob solch lausiger Ermittlungstätigkeit. Zum Beispiel wird den potenziellen Terroristen natürlich geradezu alles zugetraut. Konspiratives Verhalten von früh bis spät, inklusive Tarnung, Täuschung und allerlei Tricksereien. Aber das BKA traut auch dem entmenschlichsten Terrorverdächtigen zum Beispiel nicht zu, dass er oder sie bei der Mülltrennung schlampt. Wie sich aus den Akten ergab, wurde bei der Adresse eines Beschuldigten zweimal die Altpapiertonne geklaut, in der Friesenwache in Berlin-Kreuzberg auf dem Hof ausgekippt und peinlich genau nach verdächtigem Material durchsucht. Die Ermittler gingen nicht davon aus, dass sich inkriminierte Papiere womöglich in anderen Mülltonnen befinden könnten, denn die wurden brav im Hof gelassen. Schade eigentlich, das Bild von Bullen, die sich durch triefenden Biomüll arbeiten, würde doch gute Laune bereiten. Auch der kulturelle Horizont mancher BKAler stellte sich teilweise eher als beschränkt für einen erfolgreichen Ermittlungsansatz dar. Der am Telefon geäußerte Satz »Gestern war ich bei Ute Zicklein essen« führte dazu, dass ab sofort eine weibliche Person namens Ute Zicklein als Kontaktperson in den Akten auftauchte, selbstverständlich mit dem Zusatz WPU, was im Polizeideutsch weitere Personalien unbekannt meint. Wie gut, dass es keine Bockwurst oder Bratkartoffeln zu essen gab, denn so hatte der Apparat auf der Suche nach Frau Zicklein wieder etwas mehr überflüssige Arbeit. Immerhin muss Mensch dem BKA zugute halten, dass es, zumindest damals, nicht ageistisch, also altersdiskriminierend handelte. Die ältesten Beschuldigten waren bereits im Rentenalter, wurden aber noch für so rüstig gehalten, als Führungskader eine Vereinigung zu leiten, die 12 Anschläge begangen hatte. Aber so ein Vertreter der BAW zu einem Beschuldigten, man müsse ja auch nicht persönlich am Tatort gewesen sein und könne dennoch verurteilt werden. Na bitte, das kann ja auch die Beweisführung ungemein erleichtern. Das Verfahren fand ein würdiges Ende. Im November 2007 befand auf Beschwerde der Verteidigung ein gesamter Senat des BGH, dass sämtliche Durchsuchungs-, Überwachungs- und etc. Beschlüsse rechtswidrig waren, weil sie keine entsprechende Verdachtsgrundlage hatten. Eine Riesenohrfeige für die BAW. Die hat dann entsprechend schnell das Verfahren herabgestuft und an die Staatsanwaltschaft Hamburg abgegeben. Diese stellte das Verfahren am 24.09.2008 schließlich ein, nicht ohne vorher sämtliche angeblichen Verdachtsmomente zu zerpflücken und zu dem Schluss zu kommen, dass allen Beschuldigten auch nicht ansatzweise etwas Strafbares nachzuweisen wäre. Eine genauere, ausführlichere und sehr lesbare Aktenanalyse findet sich im Netz auf autox.nadir.org, da auch als PDF. Zwischenzeitlich hatte sich das Buch, das den ganzen Wirbel ausgelöst hatte, ganz gut verkauft. 4 Auflagen gingen in Druck und wurden komplett losgeschlagen. Bereits ab 2012 war es dann vergriffen. Schon zuvor hatten sich staatliche Institutionen ein anderes Instrument ausgedacht, um die Verbreitung zu verhindern. Das gute Stück wäre aufgrund exzessiver Gewaltdarstellungen angeblich jugendgefährdend und dürfe daher nur noch unter dem Ladentisch verkauft werden. Auch dieser Antrag des Bundesinnenministeriums, damals unter von der Leyen bei der zuständigen Prüfstelle, zerschellte 2006 allerdings und wurde als unbegründet zurückgewiesen. Jetzt also eine Neuauflage. Schnell war klar, dass ein reiner Nachdruck so viele Jahre nach der Ersterscheinung nicht angemessen wäre. Genauso schnell war auch klar, dass wir als Autorengruppe von damals nicht mehr die richtige Kombo dafür wären, diese Zeit zu beschreiben. Andersliegende Interessen, andere politische und inhaltliche Schwerpunkte, nicht mehr so aktiv sein und viele Gründe mehr sprachen dafür, die Grauwacke, den Staffelstab, an heute ähnlich aktive und organisierte GenossInnen, wie wir es damals waren, weiterzureichen, was wir gerne und vertrauensvoll getan haben. Die jetzigen AutorInnen können aus den letzten Jahren erheblich authentischer, interessanter und glaubwürdiger berichten, als wir ursprünglichen 5 Autoren heute dazu in der Lage wären.
So, und jetzt kommt, weil es vorhin erwähnt wurde, von Dave Corner Hausdurchsuchung.
Juppeide und Juppeide, Hausdurchsuchung, Razzia. Juppeide und Juppeide, sie sind wieder da. Du schläfst gerade einen Rausch aus, da klingelt's an der Tür. Es klingelt ganz im Perlinnen, wach auf, ich glaub, die Hose brennt. Du taumelst in dein Unterhemd, die Uhr zeigt eben 4. Juppeide und Juppeide, Hausdurchsuchung, Razzia. Juppeide und Juppeide, sie sind wieder da. Du hörst das Fußgetrappel und die Stimmen vor der Tür. Aha, so langsam dämmert's dir, so früh besucht dich keiner hier. Und klingelt's in der Früh 4, dann sind's die Bullen nur. Juppeide und Juppeide, Hausdurchsuchung, Razzia. Juppeide und Juppeide, sie sind wieder da. Du drückst ganz sacht die Klinke, da fallen sie herein. Du glaubst, dass dich der Affe laust, ein Dutzend Mann mit Panzerfaust. Damit du dich nicht lachen traust, du bist nicht mehr allein. Juppeide und Juppeide, Hausdurchsuchung, Razzia. Juppeide und Juppeide, sie sind wieder da. Juppeide und Juppeide, Hausdurchsuchung, Razzia. Juppeide und Juppeide, sie sind wieder da. Sie schlitzen die Tapeten auf und kriechen durch den Müll. Sie krempeln deine Möbel und schnüffeln in den Briefen rum und tauchen durchs Aquarium, du wunderst dich nur still. Juppeide und Juppeide, Hausdurchsuchung, Razzia. Juppeide und Juppeide, sie sind wieder da. Und wenn sie nichts gefunden haben, dann sind sie sehr frustriert. Dann wird das Mehl zu Dynamit, der Kaffeesatz, der wird zu Shit. Das nehmen sie dann alles mit und du wirst inhaftiert. Juppeide und Juppeide, Hausdurchsuchung, Razzia. Juppeide und Juppeide, sie sind wieder da. Ja, Juppeide und Juppeide, Hausdurchsuchung, Razzia. Juppeide und Juppeide, sie sind wieder da.
Ihr hört den 27. Teil von Autonome in Bewegung. Das ist schon ganz schön viel und wir sind jetzt tatsächlich durch mit dem alten Teil des Buches, mit dem ursprünglichen, und wollten euch deswegen jetzt nochmal genau sagen, was dieses Buch so ist. Es heißt Autonome in Bewegung, ist erschienen bei Assoziation A, herausgegeben von der AG Grauwacke, und der Untertitel ist aus den ersten 23 Jahren, was aber natürlich jetzt ein bisschen irreführend ist, weil es ja eine Aktualisierung gibt.
Genau, aber diese Aktualisierung, die könnt ihr erst ein bisschen später im Sommer hören. Der Sommer ist ja noch ganz lang, aber gerade ist es hier krass heiß im Studio und wir brauchen ganz dringend ein bisschen Sommerpause. Deshalb verabschieden wir uns an dieser Stelle nicht nur bis nächste Woche, sondern für ein paar Wochen. Wir haben das auch noch nicht so ganz rausgefunden, wie lange wir Sommerpause machen, aber das werdet ihr schon rausfinden, weil wir sind jetzt erstmal im Urlaub. Bis dahin, Aloha!
Tschüssi! PS, wenn ihr uns echt arg doll vermisst, gibt's auch immer noch unsere Homepage. Ihr wisst schon, fratzig-vorgelesen.de. Da könnt ihr Sachen auch nachhören, obwohl wir weg sind.
Schlaue Idee. Jetzt aber wirklich, bis bald!